Und heute will ich mich beschäftigen mit der Goldstraße und dann noch so erzählen, was wir so über den Kontinent Kasmaron wissen, so im Groben und Ganzen. Und jetzt geht der interaktive Teil los. Hallo Mike, einen schönen Sonntag wünsche ich. Ja, ich habe das hier jetzt etwas eher spontan gemacht, also ohne große Zeitankündigung. Normalerweise mache ich ja den Olarion-Stream samstags. Aber mich hat es gestern terminlich und dann auch gesundheitlich eigentlich auf die Bretter geschickt, dass sich erst der Werkstattbericht verzögert hat. Und ja, das zweite Problem ist natürlich, wenn ich zu viel auf einmal bei Facebook hochlade, also jetzt auch hier quasi einen Videostream nach dem anderen, dann senkt Facebook automatisch die Reichweite, um zu vereiteln, dass da irgendjemand anfängt, gewissermaßen das Netz voll zu stopfen. Ja, gut, fangen wir mal an. Was ist die Goldstraße? Unter der Goldstraße versteht man die Nationen oder Länder. Nation wird zwar immer gerne im Englischen benutzt, aber ganz ehrlich, nicht jedes Land Golarions kann man eigentlich auch als Nation in diesem Sinne betrachten. In manchen Ländern hat man eigentlich eine, ja, kann man nicht sagen, dass man sowas wie eine Zentralregierung hat oder dass die Leutchen da überhaupt eine Zentralregierung anerkennen. Zum Beispiel würde ich Nyarmatas jetzt nie als, also jetzt nicht als Nation betrachten, sondern das ist eigentlich ein Haufen von zum Teil anarchistischen Eigenbrötlern, die nur zusammenkommen, wenn sie gemeinsame Interessen haben, zum Beispiel wenn es gilt, die benachbarten Molltuni zu kloppen. Punkt. Deswegen ist es halt etwas kompliziert, von Nationen zu sprechen. Es sind also die Länder entlang der Goldküste, der Goldküste, der Goldstraße, entlang der Nordküste Garuns. Ja, gut, und Katapesch ist auch noch dabei. Sowie Kadira, was eigentlich schon wieder auf dem Kontinent Kasmaron oder teilweise auf Avestan liegt. Das ist ein bisschen schwierig. Erstmal fangen wir an hinsichtlich der Länder in Nordgarund. Die Goldküste wird durch das Grenzgebirge vom Wangi-Becken getrennt. Das ist schon mal gut. Damit haben wir eine geografische Linie. Jawohl, Rudi. Ja. Rudi will auch was erzählen, aber Rudi. Er ist schüchtern. Er spricht nicht so viel. Er redet mehr mit seinen Augen. Na, Kleiner. So. Ja, nördlich des Grenzgebirges liegen die Wüsten von Nordgarund. Ja, viel Sand, ne? Heißt, wir haben ein paar fruchtbare Gebiete entlang von Flüssen wie dem Sphinxes, ich glaube, ist das Sphinx in Osirion. Sowie halt Oasen in der Wüste, um die herum sich dann ganze Ortschaften gegründet und angesiedelt haben. Ja, dann legen wir doch mal los, ne? Wir sind hier also jetzt eigentlich so im Gebiet Nordafrika. Wir haben jetzt so vom Charakter her zum Teil Tausend und eine Nacht, zum Teil halt Ägypten mit Pyramiden und zum Teil so Karabenemsi, also Karl Mays, Afrika oder halt Nordafrika-Abenteuer vom Stil her. Und das geht los in einer nordwestlichen Ecke von gar rund mit dem Land Rahadum. Die Rahadumi haben vor einiger Zeit die Gesetze der Sterblichen erlassen. In der ersten Edition von Pathfinder waren es noch die Gesetze der Menschen, aber mittlerweile wurde das offenbar auch auf alle sterblichen Abstammungen ausgeweitet. Kern ist eigentlich, dass keine Gottheit der Anbetung durch Sterbliche per se ja, quasi würdig sei. Hintergrund ist, dass Rahadum durch Religionskriege nahezu an den Abgrund gedrängt wurde und man sich dann halt entschlossen hat, so, innerhalb der Landesgrenzen ist die Ausübung von Religion verboten. Man darf immer noch einen Glauben haben. Man darf ihn aber nicht offen praktizieren und man darf auch nicht missionieren. Ja, und der Besitz von heiligen Symbolen und so ähnlichen Paraphernalien, ja, es wird auch geahndet. Im günstigsten Fall wird man nur rausgeworfen. Im ungünstigsten Fall ist rüberab durchaus auch drin. Ja, Rahadum. Rahadum lebt vom Handel. Rahadum ist effektiv ein Land von Atheisten, welche zwar die Existenz der Götter durchaus anerkennen, aber ihnen die Verehrung verweigern. Gibt es auch eine Romanfigur, dessen Name mir gerade entfallen ist, wo da ein bisschen mehr drauf eingegangen wird. Gottesmaschine oder der Ding, was es gewesen wäre. Okay. Kehren wir zurück zur Goldstraße. Ja, jede Menge Wüste. In der Wüste liegt auch. Der an hier in meinem Arm zu knabbern. Liegt auch das Land Tuvia, wobei Tuvia ist ein Zusammenschluss aus einem guten halben Dutzend Stadtstaaten, die halt ja, rund um irgendwelche Oasen angesiedelt sind. Tuvias Existenz und dass die Leutchen da versuchen, an einem Strang zu ziehen, beruht auf dem Sonnenorchideen-Elixier. Ja, dieses legendäre alchemistische Gebräu verlängert das Leben. Es ist jetzt nicht der Trank des ewigen Lebens, da das nun auch nicht ewig hält. Aber ja, wer so 20 bis 50 Jahre noch ausschinden will und dabei halbwegs fit bleiben will, der sucht sich sowas. Es findet daher auch regelmäßig, ich meine, es ist jährlich, eine große Auktion statt. Wo diese Auktion stattfindet, ist auch abwechselnd. Also da, es wird abwechselnd abgehalten in diesen verschiedenen Stadtstaaten. Und dabei wird dann, ja, was im Laufe des vorangegangenen Jahres an Elixier gebraut wurde, an geheimen Orte, an die Meistbietenden versteigert. Und unter diesen Meistbietenden sind natürlich auch viele Lenker und Mächtige der verschiedenen Länder Golarions, also nicht nur aus der Region der Inneren See, kommen Gesandte oder gar diese entsprechenden Personen persönlich, um ihre Gebote abzugeben, sondern auch von anderswo. Ja, so. Könnte möglicherweise Königin Abogail die zweite von Cheliax von diesem Elixier profitieren, denn ja, wenn die abreitet, dann geht es, glaube ich, gleich ab in die Hölle mit ihrer Seele. Ebenso hatte Königin Gallifrey von, verdammt, wie hieß ihr Ländle von. Von Mendev, genau, von Mendev, da oben. Ich muss die Karte etwas hochscrollen. Von Mendev wiederholt so ein Fläschchen bekommen, damit sie auch weiterhin den Kreuzzug anführen konnte. Ja. Und angeblich sucht auch der lebende Gott Rasmir nach dem Sonnenelixier, was mich natürlich etwas verwundert, denn als lebender Gott sollte er ja unsterblich sein, ne? Zum Dumm. Ja, die Tuvischen Wüsten werden von Diffs heimgesucht. Das sind im Grunde bösartige, also dem, ja, dem Bösen verfallene Karini-Verwandte. Sie kommen halt aus Abaddon und ja, fiese Volk, ne? Also das sind quasi die bösen Flaschengeister. Ja, Tuvia. Was ist los? Tuvia macht man halt auch sehr viel Gebrauch von Wunsch- und Karini-Magie, wenn man halt solche Flaschengeister, solche Elementarwesen als Verbündete oder Diener gewinnen kann, bringt das natürlich einiges an Prestige. Das dritte Land an der Küste, und damit sind wir schon fast am nordöstlichen Zipfel Garuns angelangt, ist Osirion. Ja gut, Osirion orientiert sich eigentlich am alten Ägypten. Wir haben Pyramiden und entsprechende Prachtbauten, riesige Tempel. Der Herrscher heißt auch Pharao. Osirion muss man unterscheiden zwischen Alt-Osirion und jetzt dem Osirion der Gegenwart. Denn das alte Osirion war ein weitaus größeres und ja, für die Verhältnisse schon fast weltreich, welches halt Nordgarund und halt weite Teile beherrscht hat. In der alten Zeit gab es in der Region mehrere Imperien, mehrere große aufsteigende Reiche, die sich dann untereinander bekriegt haben, und das alte Osirion war dann eigentlich der strahlende Sieger. Dabei sind da natürlich auch im Rahmen dieser Kampfhandlungen verschiedene magische und auch ja, technische Techniken verloren gegangen. Seien es die Golembauer von Giska und anderes Zeug, was man halt unter dem Sand begraben eventuell durchaus noch finden kann. Es ist also eine Region, wo Schatzsucher und Wissenssucher durchaus fündig werden könnten. Kemet, der dritte ist er, glaube ich, bekannt auch als der Rubinprinz. Das war wohl sein Titel, bevor er den Thron bestiegen hat. Jedenfalls wurde mir das erzählt, als ich sagte, warum nennen wir den jetzt eigentlich nicht Rubinfürst oder sowas? Ich habe nur bisher keine Quelle gefunden, die das auch belegt. Mal gucken. Aber gut, jetzt zur zweiten Edition haben wir ihn als den Rubinprinzen weitergeführt, also komme ich da schlecht drum rum. Der hatte eigentlich auf Rat eines seiner Berater hin, der Gesellschaft der Kundschafter, Genehmigung erteilt, halt die Gräber, Grüfte, Pyramiden und so weiter in seinem Land zu erkunden, weil eben dieser Berater wiederum als einer der Edelsteingelehrten nach weiteren magischen Edelsteinen und potenziellen Träger für diese Edelsteine gesucht hat. Diese magischen Edelsteine waren oder sind quasi Speicherchips, die einen Gutteil des Wissens des alten Osirions beinhalten, sowohl magisch wie auch Architektur und das Ganze drumherum, was halt zwischenzeitlich verloren gegangen ist. Ja, und die Suche nach diesen Edelsteinen gelehrt, beziehungsweise den Edelsteinen, hat ein paar dumme Nebeneffekte. Unter anderem ist Kemet dabei ja, kurzfristig zu Tode gekommen. Ist gut, wenn man so Priester um sich hat, die dann gleich einen zurückholen können. Oder vielleicht hat auch einfach nur Atem des Lebens gereicht. Also auf alle Fälle nach diesem Erlebnis hat er erstens seinem Berater gesagt, er möge sich eine andere Arbeit suchen. Und zweitens den Kundschafter sagt, also Leute, das ist mir zu gefährlich, ihr lasst mal besser die Finger davon. Ne? Also Genehmigung zurückgezogen. Und das ist jetzt der Status quo eigentlich für die zweite Edition, dass man halt in Osirion nicht mehr einfach so in jede Pyramide reinlatschen darf als Kundschafter. Das letzte Land in Nordgarund, das zur Goldstraße zählt, ist Katapesch. Wobei Katapesch, hier ist wirklich schwierig, von einem Land oder gar einer Nation zu sprechen. Katapesch ist eigentlich ein Stadtstaat, der das Umland mit so ein paar Dörfern und so weiter kontrolliert. Dann gibt es noch einen Haufen Ödland drumherum, der hauptsächlich von Gnollen heimgesucht wird, wo es so ein paar Handelsposten gibt, wo wahrscheinlich auch ein paar verstreute Dörfer liegen um die ein oder andere Oase, die nominell Katapesch zugerechnet werden, halt. Aber ja, bis man quasi an die ja, nominelle Landesgrenze zu Nex gelangt und dann ist man schon in den Possible Lands, womit ich mich nächste oder übernächste Woche beschäftigen werde. Aber letztendlich ist Katapesch jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die haben da jede Ecke des Landes halbwegs unter Kontrolle, sondern die Außenbereiche der Stadt werden eigentlich weitestgehend ignoriert. Wenn du als Bauer ein Problem hast mit irgendwelchen Monstern, suchst du dir Abenteurer oder heuerst Söldner an. Die Verwaltung bzw. Stadtwache von Katapesch, die dreht dir in der Nase. Die sagen, oh, unsere Zuständigkeit hört an die Stadtmauern auf. So, in Katapesch haben wir den Stadtführer im Kompendium zum Zeit der Asche-Abenteuerfahrt noch übersetzt. Zu Katapesch gab es eigentlich einen ja, Almanach-Format-Band für Pathfinder 1. Und wir haben den Stadtteil, der auch über 20 Seiten umfasste, übersetzt. Der Teil zu den Außenbezirken, ja gut, den habe ich jetzt nicht gemacht, weil das Abenteuer halt dann nur begrenzt reinführt und wir jetzt auch nicht sozusagen die Sehenswürdigkeit bzw. Abenteueraufhänger so in den Hinterlanden abgedeckt haben, denn da führt der AP nicht hin. Und auch die überholten Monster-Stat-Blöcke haben wir dann auch mal vergessen. Vergessen, absichtlich natürlich. Sodass wir dann das Ganze auf 20 Seiten zusammendampfen konnten. Ja, wofür ist Katapesch bekannt? Katapesch ist für seine Marktplätze bekannt, wo man so ziemlich alles bekommen kann. Katapesch ist groß im Sklavenhandel. Katapesch hat aber auch darunter gelitten, dass die Länder der inneren See, mit Ausnahme von Cheliax, den Sklavenhandel abgeschafft haben. Gut, in Taldor gibt es noch die Leibeigenschaft in ziemlichem Umfang, aber seitdem Absalom dem Sklavenhandel entsagt hat, ist es halt für die Sklavenhändler von Katapesch auch schwieriger, irgendwo noch im Bereich der inneren See weiter Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, wer irgendwas sucht, so aus den Geschichten von Tausend und einer Nacht, sei es die Wunderlampe, an die ein Djinn gebunden ist oder sei es irgendwas anderes, könnte in Katapesch fündig werden. In Katapesch waren wir auch kurz zu Besuch, wenn ich mich richtig entsinne, im Rahmen von Was ewig liegt, wo man irgendwelche gnollischen Sklavenhändler besuchen durfte. Ja. Für Abenteuer sicherlich eine interessante Ecke. Es ist halt eine Ecke auch, in der sehr viele Daimonen ihr Unwesen treiben. Ja, während also Heliax mehr so die Ecke für die Teufel ist und natürlich die Sarkoris-Narbe für Dämonen, finden Daimonenjäger, ja, und halt auch Diffjäger durchaus in Nordgarund entlang der Goldstraße das ein oder andere Ziel. Bruten des Rovaguk wurden dort schon gesichtet bzw. in uralter Zeit bekämpft. Und unter dem Sand eingeschlossen in magischen Schutzmaßnahmen könnte auch der eine oder andere dämonische Sendbote sein. Also durchaus Monster von, ja, von Halbgott-Level. Oh. Ja, was für die Mächtigeren. Wenn wir jetzt dann über das Meer fahren. Ja, das ist eine gute Frage. Ist das jetzt eigentlich noch der Ausläufer der inneren See oder ist das eigentlich schon der Obarische Ozean? Klären wir später mal irgendwann. Landen wir in Kadira. Kadira liegt zum Teil noch in Avestan, zum Teil aber schon in Kasmaron. Kadira ist die westlichste Satrapie des Padischah-Reiches, dem golarischen Äquivalent zum Altpersischen Reich. Wobei Kadira ein Haufen streitlustiger Gesellen sind. Ja, gute Frage, ob das jetzt Agro-Araber sind sozusagen oder zornige Osmanen von der Anlehnung her. Kadira ist eigentlich ein Händlerparadies. Dort gilt, als Außenstehender muss man erstmal Kontakte aufbauen und man isst, wen man kennt. Also isst mit einem Essen, ne? Ist klar. Auch Kadira hat viele Wüsten. Genau, Kadira hat sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder mit Tainur gefetzt. Hast du recht, Mike? Und im Augenblick herrscht ein Waffenstillstand, weil die neue Großfürstin von Taldor ja eigentlich keinen Stress mit den Nachbarn braucht, während sie immer noch dabei ist, ihre eigene Herrschaft zu konsolidieren, also sich mit ihren eigenen Adligen rumschlägt. Aber sowohl in taldanischen Kreisen wie auch in kadirischen Kreisen würde man gerne wieder Waffengänge sehen, um einerseits Konkurrenten beschäftigt zu halten. Und ja, man sagt ja, Krieg fördert das Geschäft. Also da gibt es genug Leute, die glauben daraus, ordentlich Gewinne ziehen zu können. Ja, und der Satrap von Kadira ist auch einer, der gerne Kriegsruhm sammeln würde. Sein Wesir, der hat einen richtig, verzeiht mir die Wortwahl, aber der hat einen richtigen Scheißjob, denn der hat den Auftrag, für Frieden zu sorgen. Dasselbe gilt für die Gemahlin des Satrapen. Die stammt aus dem Herrscherhaus, also aus dem Padischah-Haus, ist jetzt zwar keine Tochter des Padischah, aber jetzt keine erbfolgeberechtigte Tochter des Padischah, aber gehört halt der quasi kaiserlichen Familie an. Und es soll eigentlich auch für Ruhe sorgen. Nur der Zerbisteste, ich glaube, zweiter ist er. Wie gesagt, der würde gerne seinen eigenen Ruhm mehren. Ja, und auch Kadira ist ein Land voller Wüsten, wo vieles von halt versklavten oder anderweitig gebundenen Karini, also den ehemaligen Elementargeistern, seien das nun Djinni, Djanni, Maridi oder andere, oder Ifriti, also dass die da für viele Werke sorgen. Und entsprechend gibt es natürlich in dieser Region auch sehr viele Karini-Abkömmlinge. Also Humanoide, die einen Karini irgendwo oder anderes Elementarwesen irgendwo in der Ahnenreihe hatten. Die Karini-Abkömmlinge sind als, meines ist eine variable Herkunft im Ancestry Guide drin, den wir nächstes Jahr als Abstammung und Herkünfte in der Zeitalter der verlorenen Omen-Reihe veröffentlichen werden. Wahrscheinlich wird es Mitte 2021 werden. Mal gucken. Ich habe ihn auf dem Tisch, aber ich habe ihn noch nicht verplant, weil wir im Augenblick in ganz anderen Baustellen sitzen. Ja, weiter östlich von Kadira erstreckt sich halt der Kontinent Kasmaron. Und mit Kasmaron hat man in der Region der Inneren See eigentlich nur zwei Kontaktpunkte. Der eine ist halt unten, Kadira. Denn immer wenn die Tal'Dorei den Kadiri aufs Auge gaben, rückte halt rückte halt Verstärkung aus dem Rest des Padischah-Reiches an. Und der andere Berührungspunkt liegt im Norden, liegt östlich der Flusslande, östlich von Brevoy. Das ist dann das Land Jobaria. Ansonsten muss man sich Kasmaron wie so einen langgestreckten Donut vorstellen. Der Kontinent hat mittendrin mit der Kastrovischen See ein Inlandmeer, auf dem es auch Piraten gibt und alles drum und dran. Mehr dazu kann man dem Almanach der Ozeane Golarions entnehmen. Jobaria im Norden, also für kasmarische Verhältnisse, wäre es der Nordwesten. Für die Region der Inneren See ist es natürlich dann nordöstlich. Jobaria ist ein Land voller Zyklopenruinen, also auch dort hat sich ein Zyklopenreich einst erstreckt. Und dort laufen auch noch durchaus Zyklopen rum, die allerdings allesamt verblödet sind. Also es sind die Zyklopen, wie man sie im Monsterhandbuch findet und nicht die höheren Zyklopen, die noch ja, über einiges an Gehirnkapazität verfügen. Jobaria wurde von ulfischen Entdeckern erforscht, mehr oder weniger. Und dann auch von Ulfen und Nachrückenden besiedelt, ist allerdings durch mehrere Seuchenwellen dann wieder entvölkert worden. Und ja, in der Region der Inneren See betrachtet man jeden, der sagt, ach, ich komme aus Jobaria. Ja, den würde man am liebsten gleich in Quarantäne stecken. Weil der höchstwahrscheinlich sonst was für Seuchen mit sich bringt. Also. Die Region hat halt einen ziemlich schlechten Ruf. Wir haben im Rahmen des Königsmacher-Abenteuerpfades einen Artikel zu der Region drin gehabt. Gut, so ein Artikel, der hat natürlich nur ein paar Schwerpunkte. Außerdem hat die Winterkönigin dorthin geführt. In einem der Abenteuer hat man dann einen dreigeteilten Dungeon erforschen dürfen, nachdem man sich zuvor mit den Zentauren, die ebenfalls in Jobaria leben, verständigen durfte. Ich habe ja, als ich bei den zerrissenen Landen war, als ich bei den Flusskönigreichen angekommen war und mit den Niemandshügeln über die Niemandszyklopen parliert habe, habe ich ja einen dieser Zentaurenstämme vorgestellt und wie gesagt, die großen Zentauren-Nationen, weil wie gesagt, auch die haben keine festen Städte und keine Regierung und bla und sind auch nicht anerkannt, die liegen halt in Jobaria, wo die Zentauren mehr oder weniger nomadisch umherziehen. Ja, so viel zum Thema mit den Nationen. Der südliche Teil unseres kadirischen Donuts gewissermaßen wird vom Padischah-Reich belegt, dessen Hauptstadt sehr weit im Osten liegt. Ja, weites Land, sehr viele Strecken Ödland dazwischen, Wüste mit ein paar Oasen. Also, dass die einzelnen Satrapien des Padischah-Reiches durchaus voneinander getrennt sind und es gar nicht so leicht ist, außerhalb der angelegten und halt von Karini und Truppen erhalten und von Karini bewacht, von Karini erhalten, von Truppen bewachten, verdammte Axt, Karawanenstraßen, großes Landesinnere vorzustoßen als Fremder. Ich bin gespannt, wann wir zu Kasmaron oder dem Padischah-Reich Material bekommen.